Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung mit besonderem Blick auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Grüß dich, Nico.
Grüß dich, Stefan.
Wir haben zwei Fältchen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Wie ich finde, zwei besonders schöne Fältchen, ein Einzelfall und eine Grundsatzfrage. Zur Grundsatzfrage kommen wir gleich. Wir schauen mal nach Bayern. Da hat sich nämlich was Interessantes getan, und zwar aus Gründen. Wir fangen ein bisschen früher an. Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach vom November 2022, die hatten sich damals gekümmert um eine Verwarnung, die das Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach, also die bayerische Datenschutzaufsichtsbehörde, ausgesprochen hat, gegenüber einem besorgten Vater. Der hatte nämlich gemerkt, dass insbesondere auf dem Schulweg für seinen Sprössling immer wieder Fahrzeuge falsch geparkt haben. Und deswegen diese Fahrzeuge entweder mit dem Fahrrad umfahren werden müssen, weil sie auf dem Radweg standen, oder man auf die Straße steigen musste, weil das Fahrzeug auf dem Bürgersteig stand. Und das fand er nicht gut und hat daraufhin die Fahrzeuge, nur die Fahrzeuge, und mitsamt Nummernschild fotografiert und entsprechende Anzeigen mit der Bitte um Verfolgung als Ordnungswidrigkeit an die zuständigen Polizeiinspektionen geschickt, mitsamt den Lichtbildern. Dazu gibt es inzwischen nette Helferlein. Wir wissen nicht genau, welches Portal er dafür genutzt hat, der Kläger, aber so ein Portal wie weg.li, die haben sich das auf die Fahnen geschrieben, gegen Parkverstöße vorzugehen und einen sicheren Fuß- und Fahrradweg zu ermöglichen. Die Polizei, das muss man wissen, ist nicht gänzlich begeistert, wenn solche Anzeigen kommen, sondern sie fühlen sich, ja, sagen wir mal, herausgefordert. Eigentlich sollte man meinen, dass die Polizei sich freut, wenn Bürgerinnen und Bürger helfen bei ihrer Aufgabe, ist aber weit gefehlt. Die Polizei entscheidet lieber selbst, was sie tut, und fühlt sich noch dazu, wenn solche Anzeigenerstatter häufiger kommen, gerne auch überfordert und macht dann Dinge, die einen erst überraschen. Nämlich sie schickt diese Anzeigen, also sie bearbeitet die zunächst mal intern und versucht eine rechtmäßige Ermessensentscheidung zu treffen, ob sie da jetzt einschreiten oder nicht. Aber sie schickt diese Anzeigen auch gerne mal in die Datenschutzaufsicht. Kann ich auch aus meiner eigenen Tätigkeit in Baden-Württemberg berichten. Das kommt tatsächlich vor, dass man Post bekommt von der Polizei, die sagt, wir haben hier eine Anzeige bekommen, lieber Datenschutzbeauftragter. Wir glauben, das darf der gar nicht. Der darf uns diese Daten gar nicht übermitteln. Wir bezweifeln, so war es auch in diesem Fall, dass es ein berechtigtes Interesse des Anzeigenerstatters im Sinne von 61F Datenschutzgrundverordnung gibt. Nämlich, auch in diesem Fall sagt dann die Polizei, der Kläger hat gar keine persönliche Betroffenheit geltend gemacht und deswegen habe er kein berechtigtes Interesse daran, laute Anzeigen zu erstatten. Und deswegen will die Polizei gerne, ist ja kein Geheimnis, diese Anzeigenerstatter mundtot machen und dafür sorgen, dass sie selbst jetzt ein Bußgeld aufgebrummt bekommen von der Aufsicht. Und ganz so schlimm kam es nicht. Die Bayern waren noch sozusagen milde gestimmt mit dem besorgten Vater und Fotografen und haben gesagt, naja, also Bußgeld nicht, aber du kriegst mal eine Verwarnung. Das ist die zweitschwächste Stufe, die man als Sanktionen im Köcher hat als Aufsichtsbehörde. Eine Verwarnung nach 58 Absatz 2 Buchstabe B. Noch weniger schwerwiegend wäre die Warnung. Das wäre einfach nur der Hinweis durch die Aufsichtsbehörde, lieber Freund, also in der Regel lieber Verantwortlicher, du machst da Dinge, die sind gefährlich und es könnte sein, dass sie sogar rechtswidrig sind. Verwarnung ist eine Stufe mehr. Da sagt die Behörde schon, nee, das, was du da machst, darfst du nicht. Lass das sein. Und kann eine Grundlage sein, um demnächst dann im zweiten Schritt später mal ein Bußgeld zu verhängen. LDR Bayern sagte also hier, wir sprechen eine Verwarnung aus, hör auf da zu fotografieren, insbesondere Fahrzeuge mit Nummernschildern, das sind personenbezogene Daten. Hör auf zu fotografieren, wenn du nicht selbst gefährdet bist insbesondere. Und ja, Behörden nehmen gerne mal Gebühren für ihre hilfreichen Tätigkeiten. In dem Fall hat das den Anzeigenerstatter 100 Euro Gebühr bei der Datenschutzaufsicht gekostet. Der Vater und jetziger Kläger hat das nicht eingesehen, hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich war ich erstens persönlich betroffen. Ich habe ja hier um die Sicherheit meiner Kinderchen gekämpft. Und außerdem ist das gar nicht notwendig, dass ich persönlich betroffen bin. Ich darf anzeigen und ich darf dazu auch Fotos übermitteln. Und außerdem, das Kfz-Kennzeichen ist für mich gar kein personenbezogenes Datum. Ich weiß ja gar nicht, wer hinten dran steht. Wie soll ich das denn rauskriegen? Die Polizei kriegt das raus, ja, aber ich nicht. Und dazu sagte dann das Landesamt, ja, also Fotos hättest du nicht übermitteln müssen. Du hättest das ja schön schriftlich anzeigen können und beschreiben können. Das hätte völlig gereicht. Und du hast mit den Fotos sozusagen mehr personenbezogene Daten übermittelt, als nach dem Grundsatz der Datenminimierung erforderlich gewesen wäre. Und dann wäre es ja Aufgabe der Polizei gewesen, beweist sie sich an, so wie sie das für richtig hält. Wenn die, dann wäre die rausgefahren, hätte selbst Fotos gemacht. Das wäre doch datenschutzrechtlich viel schöner gewesen. Gut, Anfechtungsklage vor das Verwaltungsgericht Ansbach. Und siehe da, die war erfolgreich. Das Verwaltungsgericht Ansbach erklärte nämlich, die Verwarnung war rechtswidrig, weil die Datenverarbeitung durch den Herrn Papa rechtmäßig war. Zunächst mal sagt das Verwaltungsgericht etwas, was Sie heute wahrscheinlich nicht mehr sagen würden. Das war eine Entscheidung vom November 22. Inzwischen haben wir die SAB-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und würden dann noch mal stärker darüber nachdenken, ob Kfz-Kennzeichen wirklich personenbezogene Daten für den fotografierenden Bürger sind. Er kommt nämlich nicht ohne weiteres an den Halter ran. Dazu müsste er ein berechtigtes Interesse darlegen. Und ob er das so ohne weiteres kann, wissen wir nicht. Also heute würden wir das nochmal stärker uns überlegen, welche rechtlichen Mittel hat er eigentlich, den Halter rauszubekommen. Und die Vorstellung der Aufsichtsbehörden vom der Absolutheit des Personenbezugs, dass also wenn einer den Personenbezug herstellen kann, nämlich zum Beispiel die Zulassungsbehörde, dass das dann für alle als personenbezogenes Datum gilt, da sind wir drüber weg. Da hat der EuGH in der SAB-Entscheidung gesagt, nö, sehen wir nicht so, es gilt die Relativität. Es muss in jedem Einzelverhältnis festgestellt werden, für wen ein Datum ein personenbezogenes Datum ist. Also, damals sagte noch VG Ansbach, nö, ganz klar, Kfz-Kennzeichen sind personenbezogene Daten. Sie kümmern sich auch um die sogenannte Haushaltsausnahme, ob er der Vater nicht aus persönlichen oder familiären Gründen diese Datenverarbeitung vorgenommen hat. Die ist, anders als man denken könnte, nicht sozusagen auf den räumlichen Bereich des eigenen Hauses beschränkt, sondern es geht eher um die Zwecksetzung, die verfolgt werden. Und da sagt das VG Ansbach, kann man auch drüber nachdenken, na, das waren ja Fotos im öffentlichen Raum. Die Fahrzeuge standen ja auf der Straße und auf dem Gehweg und auf dem Radweg rum. Das hat mit Haushaltsausnahme nichts mehr zu tun, kann man auch ein Fragezeichen setzen. Sie verneinen den 6.1c, würde ja keine rechtliche Pflicht geben.
Kurze Zwischenbemerkung zum Personenbezug. Steffen, mir fällt gerade auf, jetzt im Omnibus gibt es doch diese schöne Vorschrift, dass Daten nicht schon deshalb personenbezogen sind. Also wenn Sie jetzt, also nicht wirklich identifizierbar sind, Sie sind nicht deswegen schon personenbezogen, weil Sie beim Empfänger personenbezogen sind. Sind. Das wäre eigentlich genau der Fall hier. Ja. Bei der Polizei haben Sie auf jeden Fall Personenbezug.
Dann sagt der EuGH, das muss man immer differenziert für jeden Einzelnen, der mit den Daten umgeht, feststellen, ob für ihn der Personenbezug herstellbar ist oder nicht, ist ein Standardbeispiel. Genau. Mhm. Also würde man heute, wenn man dem EuGH folgen möchte, anders lösen. 6.1c verneint das Verwaltungsgericht Ansbach, weil sie sagen, du hast ja keine rechtliche Verpflichtung zur Anzeige gehabt. Ja, und eine mögliche rechtliche Verpflichtung der Polizei, deine Anzeige zu verfolgen, kommt hier nicht in Betracht. Dann kommen sie auf 6.1f und dann sind wir mittendrin im Thema. Nämlich berechtigtes Interesse des Vaters, diese Fotos zu machen und an die Polizei zu geben. Dazu verweist das Verwaltungsgericht Ansbach sehr zum Missfallen des LDA Bayern auf den Erwägungsgrund 50, Satz 9 der Datenschutzgrundverordnung. Da steht nämlich drin, es gibt ein berechtigtes Interesse an einer Datenverarbeitung, wenn der Hinweis des Verantwortlichen auf mögliche Straftaten oder Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und die Übermittlung der maßgeblichen personenbezogenen Daten in Einzelfällen an eine zuständige Behörde erfolgt. Sieht ja so aus, als wäre es einschlägig. Hat das LDA Bayern verneint, weil sie sagen, das ist in einem anderen Kontext. Das meint eigentlich ursprünglich einwilligungsbasierte Datenverarbeitung. Das meint nicht diese Fälle. VG Ansbach sagt doch. Das ist damit gemeint. Und da steht zwar Straftaten, aber das muss man autonom europäisch auslegen. Und dazu zählen die UWIGs nach dem deutschen Recht auch. Und damit ist eine persönliche Betroffenheit, auf eine persönliche Betroffenheit des Anzeigenerstatters kommt es nicht an. Das ist fürs berechtigte Interesse nicht erforderlich. Außerdem bejahen Sie das auch noch en passant, indem Sie sagen, von dem Falschparken kann im Einzelfall eine abstrakte Gefährdung ausgehen. Letztlich, sagt das Verwaltungsgericht, ist ein berechtigtes Interesse da gewesen, des Vaters die Anzeigen zu erstatten. sind wir eigentlich nur noch bei der Frage der Datenminimierung, also bei der Erforderlichkeit, ist das Bild zu viel? Das ist ehrlich gesagt ein etwas kurioser Einwand des LDA. Jetzt habe ich die Fotos nicht gesehen, muss man dazu sagen. Aber zu sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, meint ja eigentlich, dass man natürlich auch 1000 Worte machen kann. Das heißt, wenn ich die Situation genau genug beschreibe, wird da in meiner schriftlichen Anzeige nicht mehr an personenbezogenen Daten drinstehen, als auf dem Foto zu sehen ist. Ja, ich muss es halt nur genau genug beschreiben. Und dann hätte ja das LDA offensichtlich keine Probleme. Dann wäre also die Technik verboten, das Technik des Fotografierens, das umständliche Beschreiben als Text wäre zulässig. Das kann nicht stimmen. Also da kann man schon mal ein Fragezeichen setzen. VG Ansbach rettet sich anders, indem sie sagen, naja, die Beschreibung sei nicht im gleichen Maße geeignet wie das Bild, und zwar jetzt mit Blick auf die Polizei. Die müsste sich ja bei der Entscheidung, ermitteln wir nicht, nach Maßgabe des Opportunitätsprinzips ein Bild machen, wie schwer war das, wie schlimm war das denn mit dem Parkverstoß, und dann müssten sie eine Ermessensentscheidung treffen nach 47 OWIG. Und da sagen sie, nee, das Lichtbild gibt das viel besser dar. Ja? Damit widersprechen sie sich natürlich, weil sie einerseits sagen, das Bild sagt mehr, andererseits aber die Erforderlichkeit nicht in Frage stellen. Würde ich anders sehen, gut, also VG Ernstbach ist dem LDA richtig reingegrätscht und sagt, jedenfalls erleichtert das Bild die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit und deswegen ist es erforderlich. Und außerdem, dann sind sie in der Abwägung vom 6.1.f drin, dann sagen sie, es gibt keinen Anspruch auf Anonymität im Straßenverkehr. Wie sollte es auch anders sein? Es fährt ja schließlich jeder mit dem Kennzeichen durch die Gegend, ja, und ist deswegen nicht mehr anonym. Würde man heute auch wieder anders bewerten. Und außerdem, es war der Schulweg des Klägers und seiner Kinder. Also unterm Strich hat das VG Ansbach die Verwarnung des LDA Bayern aufgehoben und hat gesagt, dürft ihr nicht machen. So, jetzt passiert etwas, was nicht passieren sollte. Ist jedenfalls mein Eindruck, die Behörde schmollt. Ja, die Behörde ist unzufrieden mit der Entscheidung des VG Ansbach, würde ich immer sagen, ja, dann geh halt in die Berufung, wenn es wichtig genug ist. Aber die Entscheidung scheint standskräftig, rechtskräftig zu sein. Und was macht jetzt das LDA Bayern? Jetzt sagen sie, ja, wenn das so ist, mein Lieber, dann war das zwar rechtmäßig, was du machst, aber du bist Verantwortlicher. Und jetzt lesen wir dir mal vor, was ein Verantwortlicher alles muss. Insbesondere muss der natürlich seinen Informationspflichten als Verantwortlicher gerecht werden. Artikel 13, Artikel 14. Auch dazu haben wir ja kürzlich gesprochen, ist es 13, ist es 14. Gerade beim Fotografieren, bei der Videoüberwachung kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Es tippen hier alle auf den 13 und sagen, du musst also bei der Erhebung der Daten musst du bestimmte Grundinformationen an den Betroffenen weiterreichen. Und da kommt jetzt jedenfalls teilt das die Deutsche Umwelthilfe, das ist ein Verein, der sich für unser Überleben einsetzt, teilt jetzt mit, sie würden den Kläger unterstützen und das LDA Bayern habe dem Kläger auferlegt, eine Webseite einzurichten. Also, wenn du Falschparker fotografieren willst, lieber Bürger, liebe Bürgerin, dann musst du erstmal sogar eine Webseite aufbauen und dort deine Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung nachkommen, damit der Fotografierte sich dort erkundigen kann, was du eigentlich vorhast mit seinen Bildern und seine Rechte vorgelesen bekommt. Das ist natürlich nun wieder ein gefundenes Fressen für alle, die den Datenschutz nicht mögen und sagen, ich greife mir an den Kopf, ja, ich fotografiere einen Falschparker und jetzt soll ich eine Webseite einrichten als ordentlicher Bürger. Hört sich nicht so arg überzeugend an, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das LDA Bayern das gefordert hat. Nämlich natürlich kann man seinen Pflichten als Verantwortlicher, so man sie denn hat, auch anders nachkommen. Dann klemme ich halt einen Zettel hinter die Windschutzscheibe, du bist fotografiert worden von mir, hier sind meine Daten als Verantwortlicher, hier sind deine Rechte, schöne Grüße. Geht natürlich auch, muss ich nicht per Webseite machen. Das war nicht alles, was die Bayern angeblich vom Kläger gefordert haben, sondern sie haben wirklich das ganze Folterinstrumentarium ausgepackt und haben gesagt, so, dann wollen wir mal deine Toms sehen, lieber Fotografierer. Und was für Geräte setzt du eigentlich ein? Und welche Sicherheitsmaßnahmen hast du denn getroffen? Und fährst du immer automatisch Updates von deinem Smartphone? Und wie sieht denn das aus mit der verschlüsselten Datenübertragung an Weckli und andere Portalbetreiber? Also sie haben dann sozusagen ihren Frust ein bisschen freien Lauf gelassen. So, das ist Stand der Dinge. Ich glaube tatsächlich, um es mal einzuordnen, vernünftigerweise hätte man das jetzt auf sich beruhen lassen. Ja, einem solchen Fall als Aufsichtsbehörde hinterherzurennen, ist echt nicht die Mühe wert. Ja, man hat vor Gericht verloren, vielleicht zu Unrecht, da kann man auch andere Auffassung sein, trotzdem, da muss man es halt akzeptieren. Ich hätte einen Hinweisschreiben an den Kläger gemacht, du bist verantwortlich, also denkst du bitte an die Informationspflichten. Und dann wäre es auch gut gewesen, dem irgendwelche Auflagen zu machen, schießt übers Ziel hinaus. Ja, kann man machen. Ich glaube noch nicht mal, dass die Informationspflichten einschlägig sind, weil ich glaube, das ist ein Fall der Haushaltsausnahme. Ich glaube, wenn ein Herr Papa zum Schutz seiner Kinderchen Fahrzeuge fotografiert, damit die Kinder heil in die Schule kommen, das ist mit Sicherheit ein privater Zweck, das auf jeden Fall. Es ist ein Zweck, der auch sozusagen familiär getriggert ist. Und dann muss man nur noch über die Hürde drüber kommen, dass nicht zu Hause fotografiert wurde, sondern auf offener Straße. Da gibt's leider einschlägige Rechtsprechung des EuGH, dass sie bei Videoaufnahmen gesagt haben, alles, was über die Grundstücksgrenzen hinausgeht, fällt aus der Haushaltsausnahme raus. Die ist aber zweifelhaft, die Rechtsprechung. Die kann man auch anders sehen. Das ist Rechtsprechung von 2014. Da könnte man sagen, wir sind inzwischen schlauer. Erwägungsgrund 18 der Datenschutzgrundverordnung sieht das anders. Hätte man probieren können, über die Haushaltsausnahme zu fahren. Aber jedenfalls, ich glaube, die Sache hat alle Chancen, richtig blöd zu werden. Man hätte es besser, glaube ich, frühzeitig eingestampft. Jetzt muss man sehen, wie man da rauskommt. Die Deutsche Umwelthilfe, das waren, glaube ich, auch diejenigen, die uns alle mit den Dieselurteilen erfreut haben, insbesondere die Dieselfahrer und die Dieselhersteller. So wie ich die wahrgenommen habe, sind die sehr nachdrücklich bei der Unterstützung ihrer Ziele. Also die werden wohl nicht nachlassen und die wollen den Kläger also unterstützen und ihn im Zweifelsfall bis mindestens zum EuGH tragen. Meine Güte, vielleicht kriegt man das irgendwie noch vernünftig hin. Aber Nico, was macht man denn mit den Informationspflichten?
Naja, sie werden hier mal wieder ad absurdum geführt eigentlich. Mhm. Also unfreiwillig, nicht? Mhm. Weil dem Buchstaben nach ist das ja nicht jetzt so völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Aber da sieht man mal wieder, wie fragwürdig das eigentlich auch ist mit dieser Informationsfülle dort. Weil wer hat denn eigentlich was davon, wenn das so eingerichtet werden würde, wie hier vom LDA angeordnet? Und ob, ganz ehrlich gesagt, also sie beklagen sich alle über Beschwerdeflut und Überlastung, ob die Energie wirklich sinnvoll verwendet worden ist und die Arbeitszeit dort sinnvoll verwendet worden ist, ressourcenschonend, jetzt sich in dieser Art und Weise in diesen Fall zu verbeißen und dann jetzt auch noch einen Rechtsstreit dann noch anschließend zu führen.
Und noch zu verlieren.
Und ja, also da fragt man sich schon, ob das wirklich alles so sein muss.
Und der Fall hat ja übrigens auch noch Weiterungen, wenn man das ernst nimmt. Wie ist das dann eigentlich mit den Urlaubsfotos?
Ja.
Da habe ich ja zum Teil sogar noch andere Menschen drauf. Wir haben gelernt, nach dem deutschen Recht, diese Menschen als Beiwerk zu behandeln und zu sagen, die wollte ich ja gar nicht. Und der schiefe Turm von Pisa sähe viel schöner aus, wenn ihr alle nicht drauf wärt. Also, aber ist das dann auch ein Fall von Artikel 13? Muss ich dann auch eine Webseite haben und alle rund um den Turm von Pisa auf meine Webseite hinweisen oder ihnen einen Zettel in die Hand drücken, wer ich bin? Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein, das ist bei wieder dabei gelandet. Also es bedarf eines gewissen Augenmaßes, um die Datenschutzgrundverordnung gut und sinnvoll anzuwenden. Mehr sagen wir mal nicht dazu.
Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema heute, lieber Stefan. Wir haben mal wieder es mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun. Da hat das Bundesjustizministerium zur Weihnachtszeit einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Ein Gesetz zur Einführung einer IP-Adressspeicherung und Weiterentwicklung der Befugnisse zur Datenerhebung im Strafverfahren, wie es so schön heißt. Also man vermeidet schon in der Überschrift das verbrannte Wort der Vorratsdatenspeicherung. Und ich werde gleich erklären, warum das eine Mogelpackung ist, wenn man hier sagt, das sei gar keine Vorratsdatenspeicherung, obwohl es eine Vorratsdatenspeicherung ist. Aber vielleicht auch für diejenigen, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, wie ich das jedenfalls bin, ein kurzer Rückblick. Vor ungefähr 20 Jahren wurde erstmals eine Verpflichtung der Telekommunikationsprovider eingeführt, alle Metadaten, also alles, was so bei der Telefonie anfällt und bei der Telekommunikation anfällt, gespeichert zu halten. Also auch, wann wer mit wem telefoniert hat. Also alles außer die Inhalte.
Nicht die Inhalte.
Genau. Und dabei insbesondere auch die IP-Adressen, die genutzt werden von einzelnen Anschlüssen. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Dann hat es lange gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht 2010 eine doch ziemlich bahnbrechende Entscheidung getroffen hat, die die Vorratsdatenspeicherung in der damaligen Form für verfassungswidrig erklärt haben und dabei sich schon große Mühe gegeben haben, auch den Sachverhalt zu ermitteln und sehr, sehr plastisch vor Augen geführt haben in der Entscheidung, was das eigentlich heißt, wenn jede Bürgerin, jeder Bürger, also sämtliche Spuren, die er hinterlässt bei der Telekommunikation, sei es die Daten, wann er wen angerufen hat, sei es aber eben auch, welche Seiten er im Internet besucht hat, wenn die alle nach der damaligen Regelung 6 Monate gespeichert bleiben. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die damalige Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärte, fiel in die Zeit einer schwarz-gelben Bundesregierung und man hat dann erstmal auch dank der Justizministerin Leutheusser Schnarrenberger, die selbst gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt hatte, hat man erstmal keinen Versuch unternommen, das wieder neu zu regeln. Das passierte dann erst, als wieder Schwarz-Rot am Ruder waren. Da gab es dann wieder einen neuen Anlauf, ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und einen langen, langen Rechtsstreit, der jetzt gar nicht beim Bundesverfassungsgericht geführt wurde, sondern wo sich die Provider wehrten dagegen, gegen die Speicherpflichten, die auch entschädigungslos dort geregelt waren. Und dann gab es 2 verwaltungsgerichtliche Verfahren, eines der Deutschen Telekom und eines des kleineren TK-Providers SpaceNet, die dazu führten, dass das OVG in Münster deutliche Zweifel äußerte. Daraufhin hieß es, die Vorschriften würden nicht angewandt. Also das war dann, die Vorschriften standen und, wie ich gleich sagen werde, stehen auch bis heute noch immer im Gesetzbuch. Aber sie wurden nicht mehr angewendet bis zum Abschluss dieses Rechtsstreits. Und das zog sich in die Länge, weil dann ein Vorlagebeschluss kam an den EuGH. Und der EuGH dann den Fall SpaceNet und den Fall Telekom im Jahre 2023 entschieden hat. Jetzt war das längst nicht die erste Entscheidung des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung. 2022, ich habe es falsch gesagt. Also 2022 kommt die EuGH-Entscheidung zu Deutsche Telekom und SpaceNet. Das ist dann nicht die erste Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung gewesen. Der EuGH hatte ab 2014 immer wieder Anlass, sich mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung zu befassen. Erstmal, weil es auf der europäischen Ebene mal eine Richtlinie gegeben hatte, die Mitgliedstaaten zu Regeln über die Vorratsdatenspeicherung verpflichteten, dann aber auch zunehmend aufgrund von mitgliedstaatlichen Verpflichtungen zur Vorratsdatenspeicherung, die dann hochkompliziert alles gemessen wurden am Artikel 15 der E-Privacy-Richtlinie. Die E-Privacy-Richtlinie schützt das Telekommunikationsgeheimnis und lässt ganz begrenzt, bis heute in Kraft, lässt nach dem Artikel 15 nur ganz begrenzte Ausnahmen zu. Und da war der EuGH zunächst sehr streng und hat also noch weitergehend als das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass danach eine Vorratsdatenspeicherung, also jedenfalls flächendeckend, nicht in Betracht kommt. Das ist mit der Zeit ein bisschen aufgeweicht und dann auch in der 2022er Entscheidung nachzulesen, dass man es bei den IP-Adressen hinnimmt. Da hält man es für hinnehmbar, allerdings nur, wenn die Zwecke dann auch wiederum eng begrenzt sind. Was bedeutet, wenn es jetzt nicht so verhält, dass also eine Ermittlungsbehörde bei jeder beliebigen Strafermittlung gleich Zugriff auf die IP-Adressen bekommt. Also warum interessieren die sich für IP-Adressen? Also wenn sie die IP-Adressen haben, ja, die man überall als Spuren ja hinterlässt, wenn man irgendwelche fragwürdigen Seiten, Chatgruppen oder Ähnliches benutzt, dann erlaubt die Vorratsdatenspeicherung, erlaubt es dann den Ermittlungsbehörden, zum Provider zu gehen und zu sagen, sag mir mal bitte, wer zu dem und dem Zeitpunkt das genutzt hat, diese IP-Adresse. Und da hat der EuGH, wie gesagt, zunächst mal gesagt, also per se ist das bei den IP-Adressen denkbar, dass es eine solche Verpflichtungsvorratsdatenspeicherung gibt. Dies aber nur dann, wenn die Zwecke der Speicherung dann auch eng begrenzt sind, nämlich auf den Schutz der nationalen Sicherheit, der Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. Das sind die Leitplanken. die der EuGH in mehreren Entscheidungen, aber dann auch konkret in Entscheidungen zur deutschen Vorratsdatenspeicherung aus 2022, dem Fall SpaceNet und Telekom, gesetzt hat. Daraufhin 2023 entschied dann das Bundesverwaltungsgericht, das vorgelegt hatte, dass die bis heute bestehenden Vorratsdatenspeicherungsbestimmungen diesen Maßstäben nicht genügen und daher nicht angewendet werden dürfen. Dann war ja wieder gab es wieder ein liberales Justizministerium, Marco Buschmann, der Justizminister, der dann diese Entscheidung zum Anlass genommen hat, die ja sowieso nicht mehr anwendbaren Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch und aus dem Telekommunikationsgesetz in erster Linie zu streichen und stattdessen etwas zu machen, was schon lange vorgeschlagen worden ist. Lange haben wir nämlich diskutiert.
Stamberger hatte das damals als Justizministerin vorgeschlagen.
Mhm. Quick Freeze, genau. Wir haben also über ein Jahrzehnt lang immer diskutiert, ob Quick Freeze nicht eine grundrechtsschonende Alternative zur Vorratsdatenspeicherung ist. Quick Freeze bedeutet, dass wenn Ermittlungsbehörden Verdacht haben, dass eine Person schwere Straftaten begangen hat, dass dann dem Telekommunikationsprovider aufgegeben wird, dessen IP-Adressen und sonstigen Daten, die beim Zugang zum Internet anfallen, über einen längeren Zeitraum zu speichern. Ja. Also weil, das vielleicht auch nochmal gesagt, warum brauchst du überhaupt die Vorratsdatenspeicherung? Die Vorratsdatenspeicherung brauchst du deshalb, weil wir es hier mit Daten zu tun haben, die anfallen beim Zugangsprovider. Also da können wir uns gar nicht dagegen wehren, dass beim Zugangsprovider die IP-Adressen auch bekannt werden, gelockt werden. Bloß datenschutzrechtlich ist er in der Pflicht, sie höchstens eine Woche lang gespeichert zu halten. Und damit er sie länger speichert, damit er überhaupt länger speichern darf, bedarf es einer entsprechenden Verpflichtung im Telekommunikationsgesetz. Das ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Und die Quick-Freeze war der Ansatz, eine solche Verpflichtung nicht flächendeckend einzuführen, sondern nur dann einzuführen bei Personen, die also konkret auch in Verdacht geraten sind.
Die offensichtlich mildere Maßnahme, Vorratsdatenspeicherung vor der Tat betrifft alle, Quick-Freeze nach der mutmaßlichen Tat betrifft bestimmte Personen.
Dann kam die Ampelregierung im Jahre 2024 mit einem Entwurf zur Einführung einer Sicherungsanordnung für Verkehrsdaten in die StPO. Das war genau der Quick-Freeze-Vorschlag. Also der Begriff war nach meiner Erinnerung damals in der Form neu. Anstatt einer Vorratsdatenspeicherung sollte das Instrument der Sicherungsanordnung eingeführt werden. So, was kommt jetzt in dem Gesetzesvorschlag, den wir jetzt haben? Wie gesagt, die Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung, die jetzt nach meiner Erinnerung ungefähr 10 Jahre schon alt sind, die kommen, glaube ich, aus dem Jahr 2015, stehen bis heute im Gesetzbuch, stehen bis heute in der TKG, im TKG, stehen bis heute in der StPO. Die dürfen nur nicht mehr angewendet werden, wegen des gerade erläuterten SpaceNet und Deutsche Telekom-Verfahrens. Jetzt soll eingeführt werden, ja, Vorratsdatenspeicherung oder Quick Freeze. Erstaunlicherweise soll beides eingeführt werden. Man möchte also eine Vorratsdatenspeicherung einführen, in Anführungszeichen nur bei den Zugangsprovidern. Jetzt nicht, was Telefonie angeht, aber das ist nicht verwunderlich, weil das geht nach der Rechtsprechung des EuGH nicht. Also bei Telefonie lässt der EuGH eine flächendeckende Vorratsdatenspeicherung unter überhaupt gar keinen Umständen zu. Wenn man sich aber jetzt anguckt, was denn eigentlich bei die Zugangsprovider speichern sollen, so ist es, also die Vorschriften sind weitgehend wortgleich aus dem TKG, die jetzt vorgeschlagen werden zum TKG, zu den bisherigen Vorschriften. Da kommt sogar noch eine Nummer dazu, dass noch die etwas zu den Portadressen, also dass man ganz sicher ist, die Personen auch identifizieren zu können anschließend. Das braucht man wohl, ergibt sich aus der Begründung. Also es soll bei der alten Regelung bleiben, dass IP-Adressen und also auch Zeitraum der Nutzung dieser IP-Adressen, dass die auf Vorrat gespeichert werden, nicht wie es mal vormals war 6 Monate lang,
3 Monate,
sondern für einen Zeitraum von 3 Monaten.
Aber dann käme on top also noch diese Sicherungsanordnung.
Ja, aber vielleicht mal kurz nur mal der Zwischenfazit. Also absolute Mogelpackung. Dass es jetzt immer heißt, das sei ja gar keine Vorratsdatenspeicherung. Es ist eine Vorratsdatenspeicherung, weil diese Daten werden auf Vorrat gespeichert. Sie werden nicht gespeichert, weil man weiß, dass man sie braucht. Sie werden von allen Bürgerinnen und Bürgern, die in Deutschland das Internet nutzen, gespeichert. Und sie werden gespeichert, weil man meint, man könne sie vielleicht nochmal irgendwann brauchen. Das ist Vorratsdatenspeicherung pur. Und dann setzt man auf die Vorratsdatenspeicherung, setzt man noch das Instrument der Sicherungsanordnung obendrauf. Ein Stück weit verständlich, in der Logik des Gesetzentwurfs, ein Stück weit verständlich, was die Telefoniedaten angeht, weil da geht nicht mehr. Da ist der EuGH, Gott sei Dank, davor. Aber die Sicherungsanordnung kann zum Beispiel auch erlassen werden für IP-Adressen. Ich habe keine Begrenzung gefunden, dass das ist. Das heißt, wenn es heißt, die Speicherpflicht besteht 3 Monate lang, dann kann sie sogar im Einzelfall per Sicherungsanordnung noch wiederum, also auch 3 Monate, bis zu 3 Monate und dann auch noch mal weiter verlängert werden. Also so ein bisschen ist es halt so ein Fall von Gürtel- und Hosenträger. Man hat nicht die alte Diskussion, Vorratsdatenspeicherung oder doch lieber nur Quick Freeze, versucht man jetzt damit zu beenden, dass man sagt, dann machen wir einfach beides. Ja. Ja, und dass man das natürlich, wenn einem jetzt auch Bürgerrechte am Herzen liegen, dass man das natürlich nicht unkritisch einfach sehen kann, das liegt auf der Hand. Es gibt einen Punkt, da bin ich selber noch gar nicht durchgestiegen. Es ist ein kompliziertes Gesetzeswerk mit Verweisungsketten und den ganzen Kleinbuchstabenvorschriften aus der Strafprozessordnung. Also wenn man die Praxis dazu nimmt, und jetzt komme ich zu der Nutzung der Daten, ja, das ist ja, die Speicherung ist erstmal das eine, das ist Telekommunikationsrecht. Das begründet überhaupt auch das Recht der Telekommunikationsprovider, diese Daten gespeichert zu halten. Deswegen ist das im Telekommunikationsrecht verankert. Die Nutzung ist jetzt in diesem Gesetzeswerk erstmal, dann findet man dann etwas dazu in der, vor allem in der Strafprozessordnung und auch im BKA-Gesetz werden hier Vorschriften vorgeführt, dann ist damit zu rechnen, dass das dann später noch ergänzt wird durch Vorschriften der Gefahrenabwehr in den Polizeigesetzen und Vorschriften auch in den Gesetzen über die Nachrichtendienste. Da bekommen wir ja zum Beispiel noch eine BND-Reform demnächst. Kann man darauf wetten, dass dann da auch wiederum Vorschriften drin vorkommen, dass die, ob und also unter welchen Voraussetzungen die gespeicherten Daten dann dort auch wiederum von den Nachrichtendiensten auch verwendet werden. Ja, also hier haben wir jetzt erstmal StPO, das ist unübersichtlich und ich habe ja immer, ja, wenn man die Praxis so kennt und von den Strafverteidigern sich erzählen lässt, wie das funktioniert, also wenn es überhaupt einen Richtervorbehalt gibt, das ist gar nicht überall der Fall, komme ich auch gleich noch zu, dann ist das ja so eine naive Vorstellung, dass wir dann einen eingehend begründeten Antrag haben, den der Richter dann also sehr gründlich prüft und viele Rückfragen stellt, sondern die Sachen werden ja mehr oder weniger durchgewunken. Das erzählt einem eigentlich jeder Strafverteidiger, das erzählt, Gericht hat man aus der Strafjustiz. Was ich mich immer frage, ist, was heißt denn das eigentlich, wenn dann die Vorschriften so kompliziert sind? Also wenn die Vorschriften so kompliziert sind, dass selbst wenn man sich häufiger schon mal mit denen befasst hat, und das spreche ich von mir selber, man jedes Mal wieder schauen müssen, wo ist denn jetzt eigentlich da der, also wie hängt das jetzt alles eigentlich zusammen und wo verweist das dahin? Also bei der dritten Verweisung, da gibt man ja dann gerne mal auf und denkt, naja, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben.
Ja, deswegen arbeitet man ja auch bei Sicherheitsbehörden und Gerichten gerne mit Formularen. Da gibt es nämlich ein bestimmtes Formular für diesen Fall, dass man also eine IP-Adresse haben will oder eine Sicherung von bereits gespeicherten Daten verlängern möchte. Und ich glaube, weder der Staatsanwalt noch der Richter, der darüber entscheidet, könnte so aus dem Stegreif erklären, was er da eigentlich macht. Das hören wir als Datenschützer auch immer wieder, dass die Chance mit dem Gericht darüber in einen Diskurs einzutreten, was er da eigentlich gerade macht, dass die sehr gering sind. Darf ich 2 kurze Einwürfe noch machen, Nico? Einer ist ein bisschen unsachlich, weil er politisch ist. Einfach nur der Hinweis, wir beschweren uns häufig im politischen Diskurs darüber, dass die Parteien alle ununterscheidbar seien und die würden doch alle dasselbe machen. Einfach nur der kleine Hinweis, weder Quick Freeze noch Vorratsdatenspeicherung hat es gegeben, solange die FDP mit in der Regierung war. Ich glaube, das darf man sagen.
Und machen wir aber heute keinen Werbeblock für die FDP.
Überhaupt nicht. Aber, wir sagen nur die Wahrheit.
Aber wir vermissen, glaube ich, beide die Bürgerrechte in den Parteien.
Auch das betrifft bei der SPD
auch, das betrifft insbesondere auch bei der SPD, ja. dass in der Ampelzeit es nie zur Vorratsdatenspeicherung kam, lag auch daran, dass das innerhalb der SPD ein große Widerstände gegeben hat. So ist es. Nicht? Und natürlich haben auch die Grünen eine Historie, dass sie sich für die Bürgerrechte stark gemacht haben. Ich habe bisher noch keine Einwände gehört von der grünen Seite.
Was man alles nicht hört in dem Kontext.
Das ist bedauerlich. Es ist auch sicherlich, also jetzt reden wir ruhig mal politisch. Es ist auch, also jetzt will ich gar nicht schlecht über die Linken oder auch gut über die Linken sprechen, aber die anderen Parteien, und das betrifft möglicherweise vor allem die Grüne als Mitoppositionspartei, also ob das wirklich eine gute Sache ist, dass sie das den Linken, die von vielen in die extremistische Ecke gedrückt werden, überlassen, das ist auch, da mag man auch mal politisch drüber nachdenken. Ja.
Und wo der Hase politisch hinläuft, in der Debatte, das kann man schon der Begründung des Referentenentwurfs entnehmen, da steht nämlich direkt in Zeile 2 Kinderpornografie. Das ist das, was dann immer hochgehalten wird und wogegen dann sich sozusagen im politischen Diskurs auch keiner mehr zu wehren wagt. Daran einfach anknüpfend nur die Feststellung, dass ich es gern gesehen hätte und sogar unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für notwendig erachte, dass bevor man jetzt die stärkeren Mittel auspackt, wie Vorratsdatenspeicherung, dass ich meine, es hätte eine Analyse geben müssen, eine Evaluierung der bisherigen Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden. Was haben sie gebracht? Was ist eingesetzt worden? Wo gab es Lücken? Und wie haben sich eigentlich die Sicherheitsbehörden so geschlagen in dem Bereich? Was haben sie gut gemacht? Wo waren sie vielleicht auch nicht qualifiziert genug? Wo fehlten ihnen technische Mittel, um die gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen? Und erst wenn man in der Analyse zum Ergebnis kommt, die gesetzlichen Mittel haben nicht ausgereicht, wäre ich bereit, über so ein Draufsatteln zu diskutieren. Letztlich ist das hier eine reine Blackbox, sowohl in der Praxis als auch offensichtlich im politischen Diskurs sind das sozusagen Schlagworte, die da reingeworfen werden, von der Vorratsdatenspeicherung bis hin zu irgendwelchen mehr oder weniger überzeugenden Begründungen. Das ist mir zu dünn, ehrlich gesagt. Und letzter Hinweis, das habe ich damals, ich hoffe, es ist eine offizielle Information, glaube ich aber schon. Ich hatte mich damals in meiner Zeit als Landesbeauftragter intensiv damit auseinandergesetzt, wie lange speichern eigentlich die Internetprovider die IP-Adressen. Sie müssen es eigentlich gar nicht, also von den technischen Abläufen her müssen sie es kurzfristig, damit die Verbindung steht. Aber Tatsache war, dass jedenfalls viele Anbieter, auch die Telekom, deutlich länger gespeichert haben. Die haben zum Teil über Wochen, ohne dass es eine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung gab, die IP-Adressen behalten und haben dann immer gesagt, ja, brauchen wir entweder zu Abrechnungszwecken, Klammer auf, was haben wir gemacht? Das kann natürlich gar nicht sein. Das waren ja alles Flatrates ab einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, da musste niemand irgendwas abrechnen. Und sie haben es aber offensichtlich irgendwie intern für irgendwelche Auswertungen noch genutzt. Möglicherweise, um ihre Angebotsmodelle durchrechnen zu können. Was kostet es oder wie groß ist denn jetzt der Bedarf an bestimmten Flatrates und wie teuer können wir die machen? Die haben jedenfalls wochenlang auf den IP-Adressen rumgesessen, ohne dass das datenschutzrechtlich, jedenfalls in meinen Augen damals, so zwingend erforderlich war. Das war natürlich auch einerseits eine datenschutzrechtliche Problematik zwischen Provider und Nutzer. Andererseits war das natürlich eine faktische Chance für die Ermittlungsbehörden, dort reinzugrätschen und bei den Internetprovidern noch vorhandene IP-Adressen einfach abzugreifen. Waren die aber offensichtlich häufig nicht clever genug, das hinzubekommen oder nicht schnell genug, ganz einfach. Deswegen kriegen sie jetzt nochmal sozusagen eine größere Zielscheibe, die sie dann vielleicht auch treffen, die lieben Sicherheitsbehörden. Letzter Gedanke, ich bin nicht sicher, ob das die Thematik nicht nach hinten losgeht, gerade auch für die Sicherheitsbehörden. Wenn man immer draufsattelt und denen immer mehr Möglichkeiten gibt, immer unter der Bedingung, dass das wirklich erforderlich ist, dann dreht sich ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung. Dann wird es nämlich so sein, dass die Sicherheitsbehörden schon sehr früh entweder über alle relevanten Informationen verfügten oder sie sich hätten besorgen können und dann immer noch den Anschlag nicht verhindert haben und dann immer noch eine Straftat nicht verhindert haben oder nicht ordentlich aufklären können. Und dreimal darfst du raten, wer dann nachher schuld ist. Das werden dann nämlich die Sicherheitsbehörden sein. Ob die sich einen Gefallen tun, indem sie immer wieder die Hand heben und rufen, mehr, 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 reicht uns nicht, wir brauchen noch mehr, um die perfekte Sicherheit herzustellen. Das, glaube ich, geht ab einem gewissen Zeitpunkt nach hinten los. Aber, Nico, es gibt noch eine Thematik, die du ansprechen wolltest, das ist das
Thema. Hey, bevor wir dazu kommen, bevor wir zum Berufsgeheimnis reinkommen, habe ich noch eine andere, einen anderen Punkt, den ich einfach nicht verstehe.
Ja.
Wie gesagt, der EuGH und dann auch im Anschluss das Bundesverwaltungsgericht sagt, also dann die Abfrage, wer denn jetzt diese IP-Adresse zu dem und der Zeit benutzt hat, nur, jetzt bleibe ich mal nur im Strafverfolgungsbereich, nur bei schweren Straftaten. Dann haben wir jetzt zwei Vorschriften in dem StPO, die es auch schon bisher gab, die geändert werden, also in dem auch weitgehend nicht anwendbaren, jetzt bestehenden Recht, nämlich den 1000G und den 1000J. 1000G ist die Verkehrsdatenauskunft. Das ist also die Vorschrift, die regelt, wann Strafverfolgungsbehörden Verkehrsdaten abfragen dürfen.
Also mitkriegen, wer wo gesurft, lang gesurft ist.
Ja, darf nicht vergessen, dass das ja auch gilt für Telefoniedaten, nicht? Das sind Standortdaten, Funkzellen kommen dort auch vor. So, 100G, da haben wir eine Beschränkung auf schwere Straftaten, eine Straftaten von auch im Einzelfall erhebliche Bedeutung. Das nur nebenbei gesagt, nochmal zum Stichwort Kinderpornografie. Also, da kann man ja, ich meine, das muss man ja anerkennen, dass man darüber ja diskutieren kann. Was ich daran bloß nicht verstehe, ist, dass dann in dem Gesetz, das also jetzt immer mit diesem Argument auch aufgesetzt wird, kommt Kinderpornografie gar nicht vor. Also wenn es den Betreffenden nur darum ginge, also jetzt hier doch der Kinderpornografie besser habhaft zu werden oder den Tätern, dann würde man eigentlich erwarten, dass das auch sich jetzt darauf beschränkt. Aber stattdessen heißt es dann, eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung. Ja, was immer das jetzt bedeutet, und dann noch insbesondere wird auf einen Katalog verwiesen, lässt also auch noch wiederum Deutungsspielräume zu. Das ist die Verkehrsdatenerhebung. Das ist aber so. Jetzt frage ich mich nur, ist das überhaupt Verkehrsdatenerhebung, wenn die Polizei eine IP-Adresse hat und zum Provider geht? Meines Erachtens nicht, weil das Verkehrsdatum haben sie ja bereits schon. Sie wollen ja eigentlich den Namen haben.
Den Bezug der IP-Adresse zum Anschluss.
Genau. Und dann kommt 100J Bestandsdaten. Und ich meine, dass das ein Bestandsdatum ist, um das es dort geht. Und in dieser Einschätzung sehe ich mich bestärkt dadurch, dass es dann in dem Intervorschuss für Bestandsdaten ausdrücklich heißt, die Auskunft nach Absatz 1, die Bestandsdatenauskunft, darf auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen IP-Adresse verlangt werden. Und dann ist das, also ich kann das kaum fassen, in dem 100J gibt es überhaupt keine Beschränkung auf Straftaten. Also ich kann es gar nicht, ich bin noch sehr ungläubig und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, das weist mich gerne darauf hin, wenn ich da etwas falsch verstanden habe, aber das wäre eine eklatante Verkennung dessen, was denn eigentlich dort auch das zuletzt das Bundesverwaltungsgericht vorgegeben hat, was zu beachten ist. Eine Jedermann-Vorschrift, wenn ich glaube, dass es dann auch noch so ist, also da gibt's definitiv keinen Richtervorbehalt. Bisher durfte es nur der Staatsanwalt, jetzt soll es auch die Polizei dürfen. Das ist tatsächlich auch in der Begründung nachzulesen. Ich habe vergessen, welche von den Zuständigkeitsvorschriften, die da auch wieder die Verfahrensvorschriften, das ist, um die es da geht. Also das ist, also dann wäre es ja vorgezeichnet, damit wäre es vorgezeichnet, dass dies hier also auch eigentlich das gesamte Vorhaben dann so insoweit in Frage stellt, als es also dann eine eklatante Missachtung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes.
Dann hätte sich das Bundesjustizministerium entweder im eigenen Dschungel verlaufen oder der Vorstoß, den wir jetzt sehen, der Referentenentwurf, geht dann eben doch enorm viel weiter als bisher diskutiert wurde.
Vorratsdatenspeicherung im Dschungel verlaufen. dies merken wir schon mal vor als Titel für die Podcast-Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen. Also der Verdacht beschleicht mich. Ja, Berufsgeheimnisträger interessiert uns natürlich auch ganz besonders. Es ist schon so, dass die Rechtsprechung des EuGH, auch wenn sie zum Schluss in der Hinsicht auch ein bisschen verwaschen wird und so ganz Klares nicht, immer wieder bemängelt hat, Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung einzelner Mitgliedstaaten, die keinerlei Vorkehrungen enthalten, also die Kommunikation von Berufsgeheimnisträgern unter besonderen Schutz zu stellen. Bislang gab es immerhin einen Absatz in dem schon jetzt erwähnten 100G zu den Verkehrsdaten, die also klarstellte, dass also auf keinen Fall sich Ermittlungsmaßnahmen jetzt gegen Berufsgeheimnisträger richten dürfen, weil ja dann potenziell auch deren geheimgeschützte Kommunikation dort erfasst ist. Auf die meint man jetzt auf einmal verzichten zu müssen mit dem lapidaren Argument, dass das doch entbehrlich sei, weil es ja nur noch um IP-Adressen gehe. Und dass der allgemeine Schutz, den wir im 160a Strafprozessordnung haben, der sagt, also gezielte Ermittlungsmaßnahmen gegen Berufsgeheimnisträger kommen, sind nicht erlaubt oder nur in Ausnahmefällen erlaubt, dass der ausreiche. Das ist also auch auf jeden Fall eine Abschwächung des Vertraulichkeitsschutzes des Berufsgeheimnisses. Der steht jedenfalls, was uns Anwälte angeht, ja auch unter dem Schutz der Grundrechtecharta. Das verdanken wir zwei Entscheidungen des EuGH, die das klargestellt haben aus jüngerer Zeit. Und auch das ist natürlich etwas, was wir beim Deutschen Anwaltsverein sehr kritisch beobachten und auch kritisch kommentieren werden.
Tja, Nico, das ist ja mal keine so erfreuliche Folge.
Ja, also es ist wirklich nur an die Verantwortlichen zu appellieren, sich da noch einmal auch herein zu vertiefen und sich noch mal zu fragen, was sie da eigentlich machen. Und was ich wirklich unerträglich finde, ist, dass meine in vieler Hinsicht durchaus kompetente und gute Bundesjustizministerin aus irgendeinem Bundesland, das dir sehr vertraut ist, stammend. Aber was mir schon sehr aufgestoßen ist, ist, also erstens dieses Verbrämen, das sei ja gar keine Vorratsdatenspeicherung, sondern nur eine Gesetz zur vorübergehenden Speicherung von IP-Adressen oder so ähnlich. Und also diese Art jetzt nicht nur doch also bis an die äußerste Grenze zu gehen dessen, was also man meint, was die Rechtsprechung hergibt. Ja, ich glaube, man verkennt es, aber es ist der klare Wille dort erkennbar, also wirklich bis ans Ultimo zu gehen. Da hat jetzt anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums der Kanzlei die frühere Justizministerin Lois Herrschner-Narrenberg auch noch mal daran erinnert, dass das ein Missverständnis ist, dass man also immer alles staatlicherseits immer alles das tun muss, was die Verfassungsgerichte gerade noch zulassen. Also so funktionieren Bürgerrechte definitiv nicht. Ja, das ist eine Enttäuschung, nicht? Weil ich frage mich dann ja immer, wofür brauchen wir eigentlich noch eine Justizministerin? Dann kann man eigentlich das Ministerium gleich mit dem Innenministerium vereinen. Dann ist da alles unter einem Dach. Aber also es ist schon, also gerade in dem Duett zwischen Justiz und Innenministerium ist es schon, erwartet man eigentlich schon, dass es dort auch einfach zwei verschiedene Engel gibt, von der geschaut wird und nicht immer nur geguckt wird. Also wo kann man jetzt wiederum Gesetze verschärfen, um Strafverfolgung zu verbessern. Aber auf uns hört ja keiner, Stefan.
Doch, uns hören sehr viele. Wir sind auch sehr dankbar dafür. Und dein Appell, dass es auch innerhalb der Bundesregierung sowas wie Checks and Balances geben sollte, trifft mit Sicherheit auf das Verständnis und die Unterstützung unserer zahlreichen Hörerinnen und Hörer, die wir an dieser Stelle nach und einer besonders langen Folge mit großem Dank entlassen, wenn Sie uns bisher gefolgt sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Und bleiben Sie interessiert an genau diesen Themen, die wir auch in unserer nächsten Folge wieder aufgreifen werden.
Bis demnächst.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.